Братья и сестры,
Brüder und Schwestern, ich freue mich, hier euch alle wiederzusehen an diesem Sabbattag, wenn wir zusammen das Allerwichtigste tun können, nämlich unseren allmächtigen Gott zu preisen. Das Wichtigste ist die Anbetung in unserem Herzen, wenn wir alle zur heiligen Versammlung kommen, wenn wir gemeinsam beten und das Wort Gottes studieren. Lasst uns dabei von nichts ablenken lassen. Amen. Amen. Ich erinnere mich sehr gut, als ich vor vielen Jahren in die Adventgemeinde gekommen bin, das war in den 90ern, da haben wir viele Fragen des baldigen Kommens Jesu Christi genauestens untersucht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Als ich noch ein Jugendlicher war, da haben wir uns mit Gleichaltrigen versammelt, um das 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu studieren. Erinnert ihr euch, worum es dort geht? Um die Zeichen des baldigen Kommens Christi. Wir studierten das Buch Daniel, die Offenbarung, viele Psalme, die vom baldigen Kommen Christi zeugten, und in unseren Herzen lebte die Sicherheit, dass er bald kommt. Wir waren uns absolut sicher. Ich erinnere mich, als wir Jugendlichen uns zu Neujahr auf das Jahr 1996 trafen, da glaubten die meisten von uns, dass das letzte Jahr sein würde. Wisst ihr warum? In der Geschichte sind 4 Jahre verloren gegangen. Also ist 1996 eigentlich das 2000. Jahr. Wir glaubten, er müsste in diesem Jahr kommen, aber er kam nicht. Im Jahr 2000, vielleicht erinnert ihr euch, war diese Bewegung besonders stark. Sogar auf Werbebannern hingen Botschaften, dass das Jahr 2000 das letzte sein würde. Jedoch kam Christus auch in diesem Jahr nicht. Dasselbe war auch mit dem Jahr 2008. In unserer Region gab es einen Prediger, der behauptete, dass 2008 etwas geschehen würde. Es stimmt, dass etwas geschehen war, jedoch nicht das Kommen Christi. Heute haben wir schon das Jahr 2015 und der Zustand der schon lange gläubigen Adventisten, die damals so eifrig die Schrift hinsichtlich dieses Ereignisses durchforschten, veränderte sich von bald kommt Christus in welchen Zustand? Nicht bald. Mein Herr kommt noch lange nicht. In so einem Zustand werden wir zu Laodicea. Oder wie es in der Schrift steht, über die 10 Jungfrauen, die eingeschlafen sind, und damit war's das. Und ich würde euch heute gern, wie die 10 Jungfrauen, aus diesem Schlaf aufwecken. Das heutige interessante Thema lautet: Wann schließt die Gnadentür? Wir wollen heute auf keinen Fall ein Datum des zweiten Kommens festlegen, denn es steht, dass keiner Tag noch Stunde kennt. Aber die Bibel sagt nicht, dass niemand wissen darf, wann die Gnadentür geschlossen wird. So etwas steht in der Schrift nicht. Also können wir heute erfahren, wann sie geschlossen wird, und ihr als Adventisten könnt euch sofort vorstellen, was das bedeutet. Was wird danach passieren? Es wird etwas Furchtbares beginnen. Wir werden heute auch darüber reden. Das Allerwichtigste, was wir verstehen müssen, ist, dass wenn die Gnadentür schließt, dann gibt es kein Zurück mehr. Das heißt, wenn der Mensch dann weiterhin sündigt, gibt es keine Reue mehr für ihn, denn die Gnadentür ist geschlossen. Somit müssen wir uns zu diesem Zeitpunkt ernsthaft vorbereiten. Und wenn die Gnadentür schon zu ist, ich behaupte nicht, dass es schon so ist, aber stellt euch vor, sie wäre es. Was wäre dann? Das bedeutet, dass wenn ihr euch jetzt mit eurer Schwester streitet, euch in die Haare kriegt euch dann der feurige Pfuhl erwartet. Also, heute werden wir also endlich erfahren, wann die Gnadentür geschlossen wird. Seid ihr bereit? Und beginnen möchte ich mit einem interessanten Zitat. Das schrieb 1909 ein euch bekannter Autor. Hört genau zu. Studiert das 9. Kapitel des Buches Hesekiel. Diese Worte werden wortwörtlich erfüllt werden. Doch die Zeit läuft, aber die Menschen schlafen. Sie weigern sich, ihre Seelen zu demütigen und lassen sich nicht bekehren. Nicht mehr lange wird Gott die Menschen ertragen, denen solch großartige und wichtige Wahrheiten offenbart sind, sich aber dennoch weigern, diese Wahrheiten zu ihrer persönlichen Erfahrung zu machen. Die Zeit ist knapp. Bald, sehr bald wird jeder Fall für die Ewigkeit entschieden werden. Beachtet den Anfang. Studiert das 9. Kapitel des Buches Hesekiel. Diese Worte werden wortwörtlich erfüllt werden. Wisst ihr, worum es im 9. Kapitel Hesekiels geht? Ich schlage vor, wir öffnen es zusammen und dann lesen wir gleich das ganze Kapitel 9 im Buch Hesekiel. Und er rief mit lauter Stimme vor meinen Ohren und sprach: Gekommen ist die Heimsuchung der Stadt. Ein jeder habe sein Werkzeug zur Zerstörung in seiner Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg vom oberen Tor her, das gegen Norden liegt, und jeder hatte ein Werkzeug zum Zerschlagen in seiner Hand. Aber es war einer unter ihnen, der hatte ein Kleid von Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie kamen heran und traten neben den kupfernen Altar. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels am Hause. Und der Herr rief dem, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, und sprach zu ihm: Geh durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern über alle Gräuel, die darin geschehen. Zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte: Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Und er sprach zu ihnen: Macht den Tempel unrein, füllt die Vorhöfe mit Erschlagenen, dann geht hinaus. Und sie gingen hinaus und erschlugen die Leute in der Stadt. Und als sie die erschlagen hatten, war ich noch übrig. Und ich fiel auf mein Angesicht, schrie und sprach: Ach Herr, Herr, willst du denn den ganzen Rest Israels verderben, dass du deinen Zorn so ausschüttest über Jerusalem? Und er sprach zu mir: Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen: Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Darum soll mein Auge ohne Mitleid auf sie blicken. Ich will auch nicht gnädig sein, sondern will ihr Tun auf ihren Kopf kommen lassen. Und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite, antwortete und sprach: Ich habe getan, wie du mir geboten hast. Worum geht es in Hesekiel 9? Um die Kernaussage zu verstehen, müssen wir uns 3 Fragen stellen, die wir auch heute beantworten werden. Die allererste Frage: Wo geschieht das alles? Das alles geschieht nicht irgendwo in einem heidnischen Volk wie Babylon oder Ägypten, sondern wo? In Judäa, in Jerusalem, im Zentrum des Volkes Gottes. Freunde, im Volk Gottes selbst. Und wenn Ellen White sagt, dass sich alles noch erfüllen wird, dann wird es sich wo erfüllen? Im Volk Gottes. Wenn wir glauben, dass die Gemeinde der 7. Tags-Adventisten das Volk Gottes der Endzeit ist, dann bedeutet das, dass diese Prophezeiung in direkter Beziehung zu uns steht. Das heißt, die Ereignisse, über die wir heute sprechen, werden sich wo erfüllen? In unserem Umfeld. Nun, wo geschieht das? Es geschieht im Volk Gottes. Das heißt, alles, worüber wir sprechen werden, wird sich unter uns erfüllen. Allerdings, wenn man nicht glaubt, dass die Gemeinde der Siebentags-Adventisten das Volk Gottes der Endzeit ist, hat alles, worüber wir sprechen werden, keinen Sinn. So habt ihr die Antwort auf die erste Frage, wo diese Ereignisse stattfinden werden, verstanden, inmitten Gottes Volk. Die zweite Frage ist sehr wichtig. Was wird geschehen? Lasst uns nochmal den vierten Vers Hesekiels 9 lesen. Zeichne mit einem Zeichen an der Stirn die Leute, die da seufzen und jammern, über alle Gräuel, die darin geschehen. Das Wort Zeichen kann hier auch als Siegel übersetzt werden. Setz das Siegel auf die, die da seufzen und jammern. Ich möchte, dass wir aus diesem Text drei interessante Stellen herausarbeiten. Sehr interessante Fakten. Der erste Fakt. Diese Gräuel, von denen hier die Rede ist, geschehen inmitten Gottes Volkes. Ich greife ein bisschen vor und sage, dass diese Gräuel ein gewisses Zeichen und eine Versuchung für Gottes Volk sind, weil sie inmitten seines Volkes passieren werden. Der zweite Fakt, das Siegel oder das Zeichen wird erst gesetzt, nachdem die Gräuel anfangen. Erst wenn sie schon inmitten Gottes Volk geschehen. Ich erinnere mich, als wir über die Versiegelung gesprochen haben, wir werden auch heute darüber sprechen, so haben wir als Adventisten immer geglaubt, dass es äußere Zeichen sein werden, wie politische oder Naturereignisse oder in der Beziehung zwischen zwei Staaten und so weiter. Darin haben wir sie gesucht. In Matthäus Kapitel 24 steht darüber geschrieben. Aber wir haben nicht in Betracht gezogen, dass es vor der Versiegelung Zeichen inmitten Gottes Volk selbst geben wird. Hier ist klar die Rede davon, dass das Zeichen erst gesetzt wird, wenn in Gottes Volk Gräuel geschehen werden, nicht früher. Also weiter zum dritten interessanten Fakt. Wer bekommt das Siegel oder das Zeichen? Nur die, die seufzen und jammern. Und ich denke, wir können sagen, die nicht an den Gräuel teilhaben. Ansonsten wären das Heuchler. So in der Art, wenn man sagt, Rauchen ist ungesund und dann zündet man sich eine Zigarette an. So etwas ist Heuchelei. Es steht, dass die Menschen, die diese Zeichen bekommen werden, seufzen und jammern. Und natürlich die Gräueltaten nicht tun werden. Das waren die drei interessanten Fakten, die wir in Hesekiel 9, Vers 4 finden. Und noch die dritte Frage, die wir besprechen müssen. Was wird danach sein? Was wird nach allen diesen Geschehnissen sein? Zuerst also die Gräuel, dann der Jammer, das Seufzen, aber was ist danach? Lasst uns Hesekiel 9, Vers 5, 6 und 11 lesen. Zu den anderen Männern aber sprach er, sodass ich es hörte. Geht ihm nach durch die Stadt und schlagt drein. Eure Augen sollen ohne Mitleid blicken und keinen verschonen. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot. Aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Und sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Und vom Vers 11, und siehe, der Mann, der das Kleid von Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite antwortete und sprach, ich habe getan, wie du mir geboten hast. Was also wird danach geschehen? Alle Sünder werden vernichtet werden. Offenbarung Kapitel 7 ist eine Parallelstelle zu dieser Textstelle, weil in Offenbarung 7 etwas Ähnliches beschrieben wird. Dort werden die Versiegelten konkret genannt, die 144.000. Lasst es uns durchlesen Offenbarung 7, Vers 1 bis 3. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Seht ihr die Parallelen? Dort und dort gibt es eine Versiegelung und eine darauffolgende Vernichtung der Ungläubigen. Wie viele Versiegelte wird es geben? Offenbarung 7 nennt ihre Zahl. Wie viele werden es sein? 144.000. Frage: Was aber wird mit allen anderen Gläubigen geschehen? Das ist eine ernste Frage. Es kann doch nicht sein, dass es nur 144.000 auf der Erde geben wird. Es kann doch nicht sein, dass zur Zeit der Propheten Hesekiel und Jeremia, die ungefähr zur selben Zeit lebten, nur eine kleine Gruppe von Gläubigen gab, die gerettet wurden und alle anderen vernichtet wurden. Kann es sein? Sie haben doch auch zu Gott gebetet. Freunde, noch eine Textstelle. Hesekiel 8, 18. Das ist der letzte Vers vor Kapitel 9. Diese Stelle hilft uns, den Zeitpunkt zu finden, über den wir heute reden, ab dem es kein Zurück mehr gibt, oder genauer, die Schließung der Gnadentür. Hier ist die Rede von Gläubigen. Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln, und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken. Und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Diese Gläubigen werden beten, auch wenn sie in Gottes Ohren schreien werden. So sagt Gott, wird er sie nicht erhören. Das ist dieser fürchterliche Punkt, ab dem man nicht mehr umkehren kann, nachdem die Gnadentür geschlossen wurde. Dieser Zeitpunkt ist ein sehr schrecklicher Zeitpunkt. Wenn jemand Suizid begehen möchte und am Rande eines Hochhauses steht, kann er noch umkehren. Aber nachdem er einen Schritt nach vorne gewagt hat und nach unten stürzt, kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden. Man stürzt in den sicheren Tod. Dasselbe wird bei der Schließung der Gnadentür sein, denn danach kann nichts mehr geändert werden. Auch wenn ihr sagen würdet, Herr, mich reut, ich büße. Gott sagt, wenn sie mir auch mit lauter Stimme in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Die Gnadentür ist geschlossen. Nun, lass uns kurz alles bisher Gesagte zusammenfassen, was passiert. Zunächst werden inmitten Gottes Volk schlimme Gräuel geschehen. Im Text steht zwar nur Gräuel, aber im Grunde ist es dasselbe. Und was ist danach? In Gottes Volk gibt es Menschen, die über diese Gräuel seufzen und diese selber nicht tun. Was passiert danach? Die Versiegelung. Ein Zeichen wird gesetzt und gleich danach schließt die Gnadentür und die Winde der schweren politischen, wirtschaftlichen und Naturkatastrophen werden losgelassen. Die sieben Plagen sozusagen. Beachtet, dass dem Engel, der das Siegel hat, gleich ein Engel mit einem Schwert folgt, um zu töten. Das bedeutet also, dass diese Ereignisse in nicht zu großem Abstand voneinander stattfinden, in sehr kurzem Abstand voneinander. Stellt euch vor, was für umwerfende Wahrheiten sich uns heute öffnen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir stellt sich eine Frage. Was ist das für ein Gräuel? Vielleicht geschieht es schon längst. Was ist das für ein Gräuel im Volk Gottes, nachdem alles darauf Folgende geschehen wird? Vielleicht ist das Gräuel schon da. Ich möchte, dass wir heute, die Bibel studierend, verstehen, was das für Gräuel sind. Dabei hilft uns das 8. Kapitel des Buches Hesekiel. Die Prophezeiungen im Kapitel 9 sind die Fortsetzung der Prophezeiungen im Kapitel 8. Also, um auf unsere Frage, was das für schreckliche Gräuel sind, eine Antwort zu finden, müssen wir zunächst das 8. Kapitel studieren. Öffnet bitte mit mir das 8. Kapitel Hesekiels. Wir lesen ab dem 1. Vers, um zu verstehen, worum es geht. Hesekiel 8, vom 1. bis zum 5. Vers zunächst. Und es begab sich im 6. Jahr, am 5. Tage des 6. Monats. Ich saß in meinem Hause, und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel die Hand Gottes des Herrn auf mich, und ich sah. Hier beginnt die Vision und die Prophezeiung. Und siehe, da war eine Gestalt wie ein Mann, und abwärts von dem, was wie seine Hüfte aussah, war es wie Feuer. Aber oberhalb seiner Hüfte war ein Glanz zu sehen wie blinkendes Kupfer. Und er streckte etwas wie eine Hand aus und ergriff mich bei dem Haar meines Hauptes. Da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores, das gegen Norden liegt, wo ein Bild stand zum Ärgernis für den Herrn. Und siehe, dort war die Herrlichkeit des Gottes Israels, so wie ich sie in der Ebene gesehen hatte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand nördlich vom Tor ein Altar, da, wo es zum Bild geht, das für den Herrn ein Ärgernis war. Bis hierhin, wir halten erstmal an, um zu verstehen, was das für ein Bild zum Ärgernis für den Herrn ist. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Manchmal ist die Übersetzung nicht ganz richtig. Hier ist das Wort Bild auch als Götze richtig zu verstehen. Und in der Bibel werden verschiedene Götzen genannt. Es gibt goldene und hölzerne Götter. Auch der menschliche Körper kann für uns ein Götze sein. Aber was ist nun dieses Bild oder dieser Götze zum Ärgernis? Im Hebräischen steht das Wort Kine, das als Ärgernis übersetzt wurde. Das ist ein sehr interessantes Wort. Um zu verstehen, was das für ein Götze ist, müssen wir uns mit dem Wort Kine auseinandersetzen. Denn dieses Wort hat im Alten Testament jeweils einen etwas anderen Sinn. Manchmal hat es eine positive Bedeutung, in anderen Fällen eine negative, wobei sich der Sinn in einigen Aspekten jedoch unterscheiden kann. Wir werden uns die drei wichtigsten Aspekte ansehen, in denen das Wort Kine als Eifer übersetzt wird. Der erste Fall ist, wenn es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch oder Mensch und Gott geht. Also wenn die Rede von der Beziehung zwischen ihnen ist, dann wird dieses Wort oft im positiven Sinne verwendet. Eifer um Gott oder wenn Gott eifert. Lasst uns einige Textstellen durchlesen. Jesaja 37, Vers 32. Denn von Jerusalem werden ausgehen, die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berg Zion. Solches wird tun der Eifer, hier steht das Wort Kine, des Herrn Zebaoth. Der Eifer des Herrn Zebaoth tut hier was? Er errettet. Der Eifer errettet die Übriggebliebenen. Kine oder Eifer wird hier also positiv verwendet. Zum Beispiel Joel 2, 18. Es steht, dann wird der Herr um sein Land eifern und sein Volk verschonen. Hier wird es ebenfalls im positiven Kontext verwendet. Es hat eine positive Bedeutung. Der Herr wird eifern. Das heißt, er hat eine ganz bestimmte Beziehung zu seinem Volk und tut was? Er errettet und verschont sein Volk. Dasselbe, wenn die Rede von der Beziehung des Menschen zu Gott ist. Zum Beispiel 4. Mose 25, 11. Hier wird erzählt, wie Pinhas einen angesehenen Israeliten mit einer Heiden, einer Hure, umbrachte. 4. Mose, Kapitel 25, Vers 11. Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet durch seinen Eifer, wieder das Wort Kine, um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Israeliten vertilgte. Ihr erinnert euch sicher, Pinhas hat sie mit einem Spieß durchstochen. Dasselbe Wort verwendet auch Elia, als er zu Gott spricht, im 1. Könige 19, Vers 10. Lesen wir, was er sagt. Elia sagt, er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Hier wird ebenfalls das Wort Kine verwendet, geeifert. Das ist also ein Eifer um Gott, um Gottes Ehre zu bewahren. Habt ihr den Sinn verstanden? Die zweite Bedeutung dieses Wortes ist, wenn es um die Beziehung von Mann und Frau geht. Viele von euch sind in einer Ehe und ich denke, ihr wisst, was Eifersucht ist. Wenn zum Beispiel der Ehemann um seine Frau eifersüchtig ist oder andersherum. In 4. Mose 5. Kapitel, Vers 14 finden wir dazu ein Beispiel. Und der Geist der Eifersucht, Kine, kommt über ihn, dass er auf seine Frau eifersüchtig, Kine, wird, sie sei unrein oder nicht unrein. Wir werden uns nicht weiter mit diesem Aspekt beschäftigen, denn hier geht es um Ehebeziehung. Sondern uns interessiert mehr der dritte Aspekt, wenn das Wort im Negativen verwendet wird. Mit negativer Bedeutung wird es in der Regel verwendet, um das Verhältnis zwischen Mensch zu beschreiben. Zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Völkern. Das Interessante ist, dass das Wort Kine, wenn die Rede von der Beziehung zwischen Menschen ist, wird es in der Bibel nicht als Eifer, sondern als Neid übersetzt. Neid. Wisst ihr, was Neid ist? Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schrecklich Neid ist. Glaubt mir, ich habe mich damit beschäftigt. Wir verstehen heute nicht ganz, was Neid eigentlich ist. Die erste Textstelle, 1. Mose 26, Vers 14. Hier wird das Wort im Sinne von Neid verwendet, sodass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten, Kine, ihn die Philister. Wenn jemand viel Besitz hat, so fangen Menschen an, ihn darum zu beneiden. Aber wir natürlich nicht. Neid ist dermaßen gefährlich und schrecklich, dass Gott es in die 10 Gebote hinzugefügt hat. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht und so weiter. Begehren kann man sehr viel, Freunde. Neid ist eine schreckliche Sünde. Wir verstehen heute gar nicht, wie sehr. Ich möchte, dass wir erstmal bei diesem Thema bleiben. Wir nehmen uns ein wenig Zeit, um diese Frage genauer zu betrachten, denn das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen unseren Verstand unter die Lupe nehmen, ob ich Neid in meinem Herzen habe. Woher kommt Neid? Wer hat zuallererst jemanden beneidet? Satan. Jesaja 14, Vers 13 und 14. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Hätte er gewollt, wie Gott zu sein hinsichtlich des Charakters, wäre ja alles gut. Aber leider war es Neid, was er empfand. Er wurde neidisch auf Gott und seinen Sohn. Genau dieser Neid brachte ihn zu Fall. Wenn wir von unseren Ureltern Adam und Eva sprechen, was genau war der Grund für ihren Sündenfall? 1. Mose 3, 5. Hier steht, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und was wollte Eva? Eine Göttin werden. Der Grund für den Sündenfall war Neid. Eva wollte Göttin werden. Der Psalmist Asaf schreibt im Kapitel 73, Vers 2 und 3, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich eiferte, beneidete, kiene, mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Was sagt Asaf? Er sagt, dass er fast gestrauchelt wäre, aus nur einem Grund. Neid. Er beneidete die Gottlosen. Wenn Brüder und Schwestern heute zu mir kommen und fragen, warum haben die ein Gebetshaus und wir nicht? Warum werden ihre Kranken geheilt, aber unsere Glaubensgeschwister bleiben krank, obwohl wir für sie jeden Sabbat beten? Warum hat ihr Pastor ein Luxusauto und unserer eine Klapperkiste? Freunde, wie nennen wir das? Neid. Ich würde noch christlicher Neid hinzufügen, aber Neid bleibt Neid. Das ist ein schrecklicher Mängel, der den Menschen zu Fall bringt. Sobald es in Gottes Volk zu Neid kommt, kommt es auch zur Spaltung, zu Problemen, und das führt zum geistlichen Fall. Im Psalm 106, 16 bis 18: Und sie empörten, Kine, sich über Mose im Lager, wider Aaron, den Heiligen des Herrn. Und was geschah? Die Erde tat sich auf und verschlang Datan und deckte zu die Rotte Abirams. Und Feuer wurde unter ihrer Rotte angezündet. Die Flamme verbrannte die Gottlosen. Das war ein Abbild. Die Flammen deuten auf das feurige Pfuhl, in den die Gottlosen geworfen werden. Mit was fing alles an? Im Text lesen wir, sie empörten sich, beziehungsweise beneideten Mose, beneideten Aaron und sagten, warum sie? Sind sie etwas schlauer, schöner oder reicher oder besser? Das ist das Problem. Mit was fängt alles an? Mit Neid. Freunde, das ist genau der Punkt, ab dem der Mensch geistig zu sinken beginnt. Neid ist nicht nur ein äußerer Faktor. Wenn ich jemanden Fremden beneide, das kann genauso innerhalb der Familie oder bei Glaubensgeschwistern der Fall sein. Lasst uns lesen, wie es im Buch Jesaja Kapitel 11, Vers 13 steht. Auch hier wird das Wort Kine verwendet. Und der Neid, Kine, Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden. Dass Ephraim nicht mehr neidisch, Kine, ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Worin lag das Problem? Das sind doch zwei Brüder. Ephraim und Juda, zwei brüderliche Stämme von demselben Vater Abraham. Und was ist passiert? Sie beneideten und unterdrückten einander. Sie kämpften gegeneinander, obwohl sie Brüder sind. Ein Volk. Und der Grund dafür? Neid. Salomo schreibt in Sprüche 23, 17, dein Herz sei nicht neidisch, Kine, auf den Sünder, sondern trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Wisst ihr, was Gott nicht hat? Gott hat sehr viel, aber eins hat er nicht. Neid. Jesus Christus kommt auf die Erde. Er kommt nicht in prächtiger Kleidung. Er reitet nicht in Jerusalem auf einen Hengst ein, unter Posaunenbegleitung. Es gab nur einmal, als er nach Jerusalem auf einem Esel ritt und die Menge jubelte. Aber auch davor war Jesus öfters in Jerusalem und wurde nicht so triumphal begrüßt. Wie kam Christus auf unsere Erde? Als armer, als einfacher Mensch. Die Pharisäer in ihrer herrlichen Kleidung, alle sprechen sie mit O Lehrer an, sagt, hat Christus sie beneidet? Aber als die Leute Jesu nachfolgten, was kamen den Pharisäern auf? Neid. Wie kann das sein? Ihm folgt eine große Menge. Wären es nur ein paar, vielleicht so um die 10, würde keiner ihn beneiden. Aber da Tausende ihm folgten, passierte was? Sie fingen an, ihn zu beneiden. Wie kann das sein? Denn von wem gingen sie weg? Von den Pharisäern, von den Gelehrten. Ich hoffe, die Juden vergeben mir das, was ich gleich sage. Dieses Problem gab es immer im Volk Israel. Als Gott sie aus Ägypten führte, gab er ihnen ein theokratisches Ordnungssystem. Somit regiert Gott sein Volk durch Richter, durch Propheten, durch Priester. Das war Gottes Verordnung. Aber was wollten die Israeliten? Sie, indem sie auf die Heiden schauten, wollten einen König. Warum wollten sie einen König? Sie beneideten die Heiden. Das geht nicht, dass dieses Volk einen König hat und dieses hat einen, aber wir haben keinen. Das geht so nicht. Auf diese Weise kam Neid auf. Der Gott dieses Volkes ist aus Gold, deren aus Silber, deren wird oft geputzt und deren schön mit Blumen geschmückt. Und unser Gott? Und wieder beneideten sie die anderen Völker. Ich werde euch heute eine schreckliche Sache mitteilen. Die Sünde und die Gräuel innerhalb Gottes Volk werden mit Neid beginnen. Die richtige Übersetzung von Hesekiel 8 klingt folgend: Bild des Neides. Interessant ist, dass das Bild sich wo befindet? Am Eingang. Das ist der Anfang. Wann beginnt der Fall? Wenn dieser Götze am Eingang liegt. Ich assoziiere das gleich mit Kains Brudermord. Was sagte Gott zu Kain? Die Sünde lauert vor der Tür, aber du herrsche über sie. Freunde, wenn in uns Gedanken wie, was für ein Kleid die Schwester anhat, was für ein Auto der Bruder hat, Schwester, was für tolle Brillenränder hast du. Schön hast du deine grauen Haare gefärbt und was für schöne lackierte Schuhe du hast. Aufkommen, was müssen wir machen? Herrscht über das. Verjagt solche Gedanken mit Gottes Hilfe. Diese Wurzel der Sünde muss besiegt werden. Die erste Etappe, die wir heute nennen können, ist das Bild zum Ärgernis oder der Götze des Neids. Das ist der Anfang. Und jetzt das Allerschlimmste, Freunde. Wir müssen die Parallelen zum Gottesvolk der letzten Zeit ziehen. Ich werde oft geschimpft, dass ich die Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinde stark kritisiere. Aber Freunde, mein Ziel ist es nicht, jemanden zu kritisieren, sondern ich nenne einfach Fakten. Kritik ist nicht, wenn man das sagt, wie es tatsächlich ist, sondern das ist die Wahrheit. Lasst uns Parallelen zwischen dem Volk Gottes der letzten Zeit und der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ziehen. Als die Gemeinde der Adventisten des siebenten Tages entstand, kam schon damals Neid in der Gemeinde auf. Zeugnis für die Gemeinde Band 5 auf der Seite 226 der Originalausgabe. Ich lese euch daraus ein Zitat vor. Dieses Band wurde kurz vor der Konferenz in Minneapolis 1888 geschrieben. Hört genau zu. Niemand ist weiter vom Himmel entfernt als sogenannte gerechte Formalisten. Sie sind erfüllt mit Stolz über ihre eigenen Errungenschaften, obwohl sie den Geist Christi nicht haben. Hört genau zu jetzt. Sie werden völlig vom Neid beherrscht, von Eifersucht und der Liebe, zur Ehre und Popularität. Das ist die Wurzel allen Übels. Das ist das Problem. Sie werden völlig vom Neid beherrscht, von Eifersucht und der Liebe zur Ehre und Popularität. Sie gehören zu denen, die Johannes Schlangenbrut nannte, Kinder der Gottlosigkeit. Solche Menschen gibt es auch unter uns. Jedoch bleiben sie unbemerkt und rufen keinen Verdacht hervor. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was in euren Köpfen vor sich geht, worüber ihr gerade denkt. Ich schaue euch an. Ihr seid alle heilig, seid alle gerecht. Aber was in Wirklichkeit in eurem Verstand vor sich geht, weiß ich nicht. Sie führen die Sache Satans effektiver als die unzüchtigsten Menschen. Wenn der Mensch in Unzucht lebt, in offener und sichtbarer Sünde, dann wissen wir das. Aber Neid ist nicht gleich erkennbar. Darin liegt das Problem. Denn die Letzteren verbergen nicht ihren wahren Charakter und zeigen sich vor den Menschen so, wie sie sind. Aber Freunde, Neid zu erkennen, das ist ein Problem. Ein großes Problem. Und als die Gemeinde der Siebentagsadventisten entstand, wurde sie nicht gleich bemerkt von allen anderen. In den USA gab es einfach eine kleine Gruppe von Gläubigen, die zu wachsen begann, und schon damals gab es das Problem mit dem Neid. Als aber diese Kirche langsam global bekannt wurde, als auch in Europa Gemeinden entstanden, wie wurden Adventisten aufgefasst? Wisst ihr, als wer sie gesehen wurden? Sie wurden nicht als Weltreligion gesehen, wie zum Beispiel die römisch-katholische Kirche oder Baptisten und so weiter. Sie wurden als Sekte bezeichnet. Interessant ist zu lesen, wie es im Brockhaus-Konversationslexikon steht. Ich will gleich vorab etwas sagen, weil wir oft beschuldigt werden, dass es in dieser Enzyklopädie dieses Zitat gar nicht gibt. Die Sache ist nämlich, dass sie mehrmals redaktiert wurde und es somit verschiedene Ausgaben gibt. Etwas wurde entfernt, etwas hinzugefügt. Es gibt ungefähr 3 bis 4 russische Übersetzungen der Brockhaus-Enzyklopädie. Ich werde jetzt aus der Ausgabe von 1901 vorlesen, die in Deutschland gedruckt wurde. Solltet ihr euch jedoch an die neueste Ausgabe wenden, eine sehr verkürzte Form, die heute verkauft wird, so stehen dort nur 2 Sätze über die Adventisten. So, hier das Zitat. So wurden die Adventisten beschrieben. Adventisten oder Milleriten, die Anhänger einer vom Baptistenprediger William Miller in Pittsburgh 1831 gegründeten Sekte. Seventh-day Adventists oder Sabbatarier nennen sich diejenigen unter ihnen, die den jüdischen Sabbat feiern, die Dreieinigkeit leugnen und sich strenger Mäßigkeit befleißigen. Also, wer sind die Adventisten? Sie sind eine Sekte mit einigen Besonderheiten, die sie von anderen unterscheidet, wie der Sabbat, die Enthaltung in der Nahrung und allgemein in der gesunden Lebensweise und noch eines, die Dreieinigkeit. Alle christlichen Glaubensrichtungen glauben an die Dreieinigkeit, außer die Adventisten zur Zeit ihrer Entstehung. Ich will das besonders akzentieren. Ich lese euch jetzt vor, was die adventistischen Pioniere geschrieben haben, damit wir verstehen, woran sie geglaubt haben. James White schrieb: Zu den Hauptirrtümern, außer dem falschen Sabbat, gehören auch andere Irrtümer, die die Protestanten von der katholischen Kirche übernommen haben, so wie die Besprengung bei der Taufe, die Trinität, die Unsterblichkeit der Seele und die ewige Qual. Als was hat James White die Trinität gesehen? Das ist der Zornesweih ihrer Hurerei, den die Protestanten von der katholischen Kirche getrunken haben. Joseph Bates schrieb: Ich sagte meinem Vater, wenn du mich überzeugen kannst, dass du mein Vater, ich dein Sohn und zugleich ich dein Vater und du mein Sohn bist, nur dann werde ich an die Dreieinigkeit glauben können. Noch ein Zitat von John Andrews. Die Doktrine von der Dreieinigkeit wurde im Jahr 325 im ersten Konzil von Nicäa angenommen. Sie zerstört die Persönlichkeit Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Die schamhaften Maßnahmen, durch die die Trinität aufgezwungen durch die Kirche auf den Seiten der kirchlichen Geschichte erschienen ist, sollte jeden Gläubigen an sie erröten lassen. Und noch ein Zitat von John Lonborough. Frage an ihn: Was für Einwände haben Sie gegen die Trinität? Antwort von Lonborough: Wir haben viele Einwände, die wir durchsetzen können, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Reduzieren wir uns auf folgende drei. Der erste: Es widerspricht dem klaren Verstand. Zweitens: Es widerspricht der Heiligen Schrift. Drittens: Die Wurzel dieser Doktrine liegt im Heidentum. Darüber werden wir heute auch ein wenig reden. Nun, was war die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten zur Zeit ihrer Gründung? Sie war eine Sekte.